SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer am Mikrofon, mit drei deutschen Debütromanen, einem editorischen Wunderwerk, einer Erinnerung an den verstorbenen großen irischen Lyriker Matthew Sweeney und mit einem Spaziergang durch das skandinavische Viertel in Berlin. Dort gibt es unter anderem die Isländische Straße. Aus Island kommt heute auch die Musik. Ásgeir Trausti ist ein junger Singer-Songwriter. Sein Vater, Einar Georg Einarsson, einer der bekanntesten Dichter Islands. Er schreibt auch die Songtexte für seinen Sohn. Wir hören sie in der englischen Übersetzung aus dem Album In the Silence. Musik aus der isländischen Hauptstadt Reykjavik von Ásgeir Trausti. Die klingenden Namen skandinavischer Städte geben dem jungen Helden in Thorsten Schulz' Roman Skandinavisches Viertel reichlich Anlass, sich aus dem Ostberlin der 70er Jahre hinauszuträumen. Außerdem stellen wir eine höchst faszinierende Neuedition von Kafkas letztem Romanfragment Das Schloss vor. Und es gibt drei deutsche Debüts. Um eine junge Frau am legendären Weimarer Bauhaus der 20er Jahre geht es in Tom Sallers Roman Wenn Martha tanzt. Thekla Schabi schickt eine erfolgreiche Wirtschaftsanwältin in den Knast und erzählt in Ein Geständnis, wie es so weit kommen konnte. Eine mutmaßliche Vergewaltigung und ihre dramatischen Folgen schildert Bettina Wilpert in Nichts, was uns passiert.
Just a fleeting glimpse that will not stay.
Eine Feier, Alkohol, ein Kuss. Und dann eine Situation, die entgleitet, die zwei Leben entgleisen lässt. Nichts, was uns passiert. Der Roman von Bettina Wilpert über eine mutmaßliche Vergewaltigung kann man als literarischen Beitrag zur MeToo-Debatte lesen, die Menschen und Medien seit nun fast einem Jahr beschäftigt. Als Debattenbeitrag geplant war der Roman aber sicher nicht. Die 29-jährige Leipziger Autorin hat lange vor MeToo mit der Arbeit daran begonnen, hat viel recherchiert und Interviews geführt. Ein beachtliches Debüt, meint Ulrich Rüdenauer.
Fußball-WM in Brasilien. Es liegt etwas in der Luft in diesem Sommer 2014. Die Menschen feiern und schauen die Weltmeisterschaftsspiele in Biergärten und Cafés. Auch im studentischen Milieu Leipzigs ist das so. Anna und Jonas lernen sich kennen. Sie verbringen eine Nacht miteinander. Sie reden viel über Literatur und die Lage in der Ukraine. Anna stammt aus Lviv und Jonas beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit mit ukrainischen Autoren. Es könnte bei so viel Nähe durchaus eine Liebe entstehen, es bleibt aber bei einer Liebelei. Jonas hängt noch zu sehr an einer früheren Beziehung, Anna hatte einfach nur Lust auf Sex. So weit, so banal. Wäre dann nicht die Party des gemeinsamen Freundes Hannes, bei der sie sich wieder treffen. Es wird viel getrunken, so viel, dass die Erinnerung an diese Nacht getrübt ist.
Anna sagte, sie hatte zwar einen Filmriss, aber keinen durchgehenden. Es waren nur einzelne Momente und Situationen, die fehlten. Wie kam sie vom Lagerfeuer zum Spielplatz? wie in Jonas Zimmer. Sie war nicht sicher, wie viel wirklich fehlte, doch wenn es mehrere Stunden wären, hätte sie es gewusst, sagte sie. Ihr Tonfall war nüchtern. Sie konnte sich erinnern, dass sie auf Jonas Bett lag, dass er ihre Hose auszog. Sie registrierte zuerst nicht, was passierte. Als sie es merkte, wehrte sie sich, aber er war stärker, drückte sie an den Handgelenken in die Matratze. Er drang in sie ein. Irgendwann gab sie den Widerstand auf, es hatte keinen Sinn, sie war zu betrunken und er war größer und stärker. Hauptsache, es ging schnell vorbei. Jonas sagte, dass es einvernehmlicher Sex war, schließlich benutzte er ein Kondom. Sie wehrte sich nicht. Es war schlechter als das erste Mal, vielleicht weil beide noch betrunkener waren.
Vergewaltigung. Das Wort braucht eine Weile, bis es Anna erreicht. 2 Monate lang spukt die Sache, so bezeichnet Anna die Nacht für sich in ihrem Kopf herum, bis sie sich entschließt, Anzeige zu erstatten. Dann kommt das Ganze ins Rollen. Der Vorwurf steht nun nicht nur zwischen den beiden, er füllt den gesamten Raum, in dem sie sich bewegen. Bettina Wilperts Debütroman »Nichts, was uns passiert«, für den sie ausgiebig recherchiert und mit Polizisten, Psychologen, Betroffenen gesprochen hat, ist nicht nur die penible Dokumentation einer aus dem Ruder gelaufenen Begegnung. Es geht nicht allein um die Schilderung einer Grenzüberschreitung und des nie aufgelösten Zweifels an der Wahrnehmungsfähigkeit beider Protagonisten. Er zeigt auch die drastischen Auswirkungen, die das Ereignis in dem linken, studentischen Milieu ihrer Figuren hervorruft. In einer Szene, in der so etwas eben nicht passiert.
Je nachdem, mit wem man sprach, hörte man eine andere Version der Geschichte. Mal war davon die Rede, er hätte sie im Schlaf vergewaltigt. Mal hieß es, er hätte sie im Fahrradschuppen eingesperrt und an die Wand gekettet. Die Geschichten wurden immer bizarrer. Einerseits wollten die Leute unbedingt wissen, wer Täter und Opfer waren. Andererseits lag immer noch ein anderes Wort in der Luft. Falschbeschuldigung.
Jonas wird aus Freundeszusammenhängen gerissen, sein Assistentenvertrag an der Uni nicht verlängert. Anna leidet unter der Scham, sich in diese Lage der Wehrlosigkeit begeben zu haben, vor Polizisten ihre Geschichte wiederholen zu müssen. Und sie muss sich vor ungebetenen Solidaritätsbekundungen schützen. Etwa wird von eifrigen Studentinnen eine Support Awareness Group zu ihrer Unterstützung gegründet. Sie empfindet das als übergriffig. Freunde müssen sich für die eine oder andere Seite entscheiden. Der soziale Druck auf Opfer und Täter oder besser auf mutmaßliches Opfer und vermutlichen Täter nimmt zu. Bettina Wilpert wählt eine protokollarische Form, die es ihr erlaubt, zwischen verschiedenen Perspektiven zu wechseln und dem Leser die Position eines richtenden Beobachters zu überlassen. Es entsteht eine Schwebe. Die protokollierende Instanz bleibt im Off, gibt sich nicht zu erkennen, zeichnet die unterschiedlichen Erinnerungsfragmente und Gefühlszustände der Figuren auf. Nicht nur Anna und Jonas können ihre Sicht der Dinge darstellen, auch Freunde kommen zu Wort. Das Protokoll bleibt dabei in ziemlich rohem Zustand. Eine wahrscheinlich sehr bewusste Entscheidung der Autorin, um eine Nähe zum Geschehen über die Sprache herzustellen. Die Kunstlosigkeit des Tons aber, die Ungeschliffenheit des Erzählens, die Inkonsistenz etwa in der Verwendung des Konjunktivs bei der indirekten Rede, es wirkt über eine Textstrecke von 170 Seiten ein wenig ungelenk, ermüdend und eintönig. Der Reportagencharakter des Romans, dieses Hin und Her der Stimmen, hat allerdings den Vorzug, dass es dem Leser bei aller Nüchternheit nicht gelingt, eine klare Haltung gegenüber dem Geschehen einzunehmen. So erweckt Wilperts Roman, wie man es zu Zeiten der MeToo-Debatte erwarten könnte, keine wohlfeile moralische Empörung, sondern es entsteht vielmehr ein Bewusstsein für die kaum kenntlichen Zonen, in denen Zuneigung unvermittelt in Abwehr, Zärtlichkeit in Gewalt, Kontrolliertheit in Kontrollverlust übergehen kann. Es ist ein interessanter, wenngleich verstörender Aspekt dieses Romans, dass man sowohl Anna als auch Jonas jedes Wort glaubt oder glauben möchte und deshalb nicht den Stab über einen der beiden brechen kann. Wilperts Debüt, auch wenn es sprachliche Schwächen hat, gelingt damit das Kunststück, das Literatur von anderen Textformen unterscheidet. Sie entlässt uns nicht aus unserer Ohnmacht. Man ist in diesem Roman am Ende doch nicht Richter, sondern bleibt ein Fragender. Nichts weniger sollte ein Roman von seinen Lesern verlangen.
Ulrich Rüdenauer über »Nichts, was uns passiert« von Bettina Wilpert. 168 Seiten erschienen im Verbrecher Verlag.
Light, you're with me in the dark.
Mit Boxhagener Platz landete Thorsten Schulz 2004 einen großen Erfolg. Eine ziemlich unterhaltsame und intelligente Milieukomödie war das, aus dem Ostberlin des Jahres 1968, die später auch verfilmt wurde. In Ostberlin kam Thorsten Schulz 1959 zur Welt und in diesen Kosmos seiner Kindheit kehrt er auch in seinem dritten Roman zurück, diesmal ins titelgebende skandinavische Viertel im Prenzlauer Berg, gelegen im Nordosten Berlins. Dort zwischen den S-Bahn-Stationen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße ist das Revier von Matthias, den wir als circa 14-jährigen Ostberliner in den 70er Jahren und als 50-jährigen Makler in der wiedervereinigten Gegenwart des Jahres 2016 erleben. Ein eher durchschnittlicher Typ, einer, der sich durchs Leben und die Systeme schummelt und einer, der schon früh die Lüge als Machtmittel zu schätzen gelernt hat. Ein Schelm im Grunde. Ich begrüße die Kritikerin Ursula Merz im Studio. Frau Merz, was für eine Figur ist dieser Matthias für Sie?
Ein Normalo, muss man erstmal sagen. Sie haben schon gesagt, er hat ein Talent, nämlich dass er gut flunkert und er hat auch Fantasie. Aber dieser Matthias Weber, also der Name ist ja auch schon sehr durchschnittlich. Ich glaube, er würde einem auf der Straße nicht auffallen, wenn man ihn sieht. Vielleicht, wenn man von ihm angelabert wird, so stellt man ihn sich vor. Aber ansonsten ist er wirklich ein durchschnittlicher Typ, ein mäßiger Charakter mit mäßigen Ambitionen, zumindest zunächst, der im skandinavischen Viertel aufgewachsen ist. Er ist freier Journalist. Wir wissen beide gut, das heißt nichts und alles. Ja. Er geht nach Kalifornien und schummelt sich da irgendwie durch. Er erfindet Interviews mit Stars, die er nie gesehen hat. Es erinnert ein bisschen an den Skandal Tom Kummer.
Genau.
Er schleimt sich, muss man sagen, bei Frauen ein, wohnt bei denen mit, bis sie die Nase voll haben. Dann geht er nach Südafrika. Also so eine halbe Existenz im Grunde. Nicht unsympathisch, aber unheroisch. Und dann kehrt er zurück in sein...
Nachdem das mit der Journalistenlaufbahn nicht so geklappt hat, kommt er zurück zu seinen Wurzeln.
Ja, mit den Frauen hat es nicht geklappt, mit der Journalistenlaufbahn hat es nicht geklappt. Der Mann geht immerhin scharf auf die 50 zu und geht nun zurück und rutscht dann, so wie er in alles reingerutscht ist, plötzlich ins Maklergeschäft. Er wird Immobilienmakler.
Genau, das sind diese zwei Zeitebenen, die der Roman erzählt. Mhm. Es gibt die Kindheitsebene, 70er Jahre Ostberlin und dann eben die Nachwendezeit 2016. Er ist da schon seit über 10 Jahren als Makler tätig. Und das ist ja ein sehr schöner Dreh des Romans. Er wird dann so zu einer Art Robin Hood unter den Maklern gegen die Gentrifizierung, genau, für den Erhalt seines Milieus, seines Viertels. Er ist ja nur im skandinavischen Viertel tätig als Makler, ist auch was Besonderes. Und er sucht sich ganz genau aus, wer in diese frei werdenden Wohnungen einziehen darf. Da geht er ganz nach persönlichen Vorlieben. Und das wird am Ende klar, es ist dann letztlich ein Kampf David gegen Goliath. Aber in dieser kleinen Rebellion, da gewinnt er tatsächlich diese Figur doch an Kontur, oder?
Absolut. Und der Roman gewinnt da natürlich auch seinen Charme zum einen und aber auch so seine politische Relevanz. Weil ich meine, wir wissen, was los ist am Berliner Immobilienmarkt, wie die Mieten steigen, die sich normale Familien nicht mehr leisten können, wie zumal am Prenzlauer Berg die ältere Bevölkerung aus Wohnungen gedrängt wurde, wie ausländische Investoren kamen und so weiter und so fort. Das ist auch in einigen Romanen immer schon erwähnt worden, aber Thorsten Schulz macht es jetzt sozusagen zum Hauptgeschehen, den Immobilienmarkt, und erfindet sich nun diesen Schlawiner, diesen Normalo, ja, als eine Art antikapitalistischen Revolutionär, der hat einen guten Grund. Er verteidigt seine Kindheit. Er verteidigt sozusagen die Kneipen, mit denen er aufgewachsen ist, die Wohnungen, die Straßen, den Geruch und so weiter. Und jetzt wird es irgendwie skurril, aber gar nicht unrealistisch, nämlich er kauft Wohnung um Wohnung um Wohnung, vermietet oder verkauft die, aber nur an Leute, die ihm gefallen. Nur Leute, von denen er denkt, ja, die sollen hier wohnen.
Genau, es gibt diese Maklergeschichte. Und dann geht es in dem Roman auch um Familie und Familiengeschichte. Das ist ein bisschen der zweite Komplex. Ja. Da finde ich ihn auch sehr schön, wie er das Milieu beschreibt, dieses Ur-Berliner Milieu, in dem er aufwächst als Kind. Das wird sehr in schönen plastischen Farben beschrieben. Ich mag auch sehr besonders die etwas tragische Figur Onkel Winfried.
Siegfried, der schrecklich schielt.
Schwerer Trinker.
Und viel trinkt und mit dem es kein gutes Ende nimmt.
Ja.
Wie er diese Familie beschreibt, diese Figuren, das hat was sehr Anrührendes, aber auch viel burleske Komik,
ja,
finde ich.
Glücklicherweise, weil hier macht Thorsten Schulz etwas, was man aus der deutschen Gegenwartsliteratur doch sehr gut kennt, nämlich er erzählt entlang von drei Generationen, also den Großeltern, den Eltern und ihm selber, deutsche Geschichte. Ja, auch über die Etappen Mauerfall 89, vorher Leben in der DDR, Mauerbau, den er natürlich das Kind auch noch miterlebt hat oder die Eltern zumindest. Dann gibt es ein Familiengeheimnis, das hat mit einem Fluchtversuch zu tun, der gescheitert ist, eventuell auch mit einem Verrat zwischen seinem Vater und seinem Onkel. Mhm. Ja, wer hat wen an die Stasi verraten? Und dann erzählt er noch weiter zurück, bis 45 und bis 33, also sozusagen die großen Etappen.
Der große Bogen.
Die großen Etappen, der große Bogen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und es gibt auch noch ein Familienverhängnis, was eben in der Nazi-Zeit spielt.
Ja.
Das ist alles keineswegs unplausibel, aber es ist ein bisschen bekannt und es ist ein es hat ein bisschen was von einer politischen Lektion oder ein bisschen was von
Geschichte. Das musste jetzt auch noch rein.
Ein bisschen was von Geschichtsunterricht, genau. Und genau in dieser Familie kommt jetzt alles zusammen, nämlich sozusagen der Verrat aus der Nazi-Zeit, der Verrat aus der DDR-Zeit, die Stasi und so weiter. Das hätte für meinen Geschmack nicht so viel sein können. Die Figuren sind wunderbar. Das sind sozusagen klassische Kleinbürger, zugleich aber merkt man richtig das Berliner, typisch Berliner Soziotop.
Ja. Ruppigkeit auch.
Ruppig, lakonisch, diese unherzliche Herzlichkeit. Also das beschreibt er sehr gut, ohne dass es komisch folkloristisch wird, finde ich. Man merkt, Thorsten Schulz kennt alles, worüber er schreibt.
Absolut.
Ja, man merkt, da ist er aufgewachsen, da kennt er jede Straße. Das ist einfach doch ein riesiger Gewinn für einen Roman.
Genau, also er ist wirklich ein guter Autor für solche Sozialstudien aus dem urbanen Mikrokosmos. Mhm. Das hat er ja auch schon im Boxhagener Platz gezeigt. Da gibt's ja doch einige Parallelen zu diesem Vorgängerbuch. Auch ein junger Held, auch in Ostberlin im Jahr 68, auch eine sehr schräge Familie.
Ja.
Das fand ich, das war sehr süffig, unterhaltsam, auch mit sehr viel Lokalkolorit erzählt. Jetzt fand ich aber, er schlägt irgendwie hier einen höheren literarischen Ton an. Es ist nicht mehr so ganz urkomisch. Die Figuren sind auch nicht mehr ganz so grell gezeichnet.
Nicht so effektsuchend.
Genau. Ja, also ein bisschen subtiler und komplexer die Geschichte jetzt. Ne?
Ja, subtiler. Eines finde ich auch noch gelungener und sehr gut. Das ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Dramaturgie des Romanes. Also wie er sozusagen die verschiedenen Zeitebenen wechselt. Also wie dieser Matthias Weber, der wird ja erstmal als Junge eingeführt, ja, der in diesem skandinavischen Viertel lebt und in der Fantasie aber allen Straßen skandinavische Namen gibt. Also das ist ja,
er benennt die auf seiner persönlichen Landkarte.
Ja. Also das heißt, man darf mit diesem Roman nicht unbedingt einen Spaziergang durch den Prenzlauer Berg machen. Man wird einige Straßen finden, die tatsächlich skandinavische Namen haben, aber nicht alle. Mhm. Dieser Junge sozusagen komplettiert das. Er findet sich auch in der DDR sozusagen ein inneres Ausland, ein skandinavisches Ausland.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee.
Er wird, also da wird er so eingeführt, dann kommt man aber in die Gegenwart, als er schon Immobilienmakler ist und dann gibt es Rückgriffe in die Zeit, in der er in Kalifornien oder in Südafrika als erfolgloser Journalist lebt. Das ist sehr elegant gelöst, diese Dramaturgie, finde ich.
Also wir haben Politik, wir haben Zeitgeschichte, viel Zeitkolorit, Milieustudien. Man bekommt sehr viel mit aus diesem Roman, aber es ist gar nicht erdenschwer, trotz dieser historischen Themen, sondern er macht es ja sehr leichthändig. Man liest es einfach sehr gerne und leicht.
Ja, also um es auch klar zu sagen, es ist ein Roman mit einem großen Unterhaltungswert. Ich will jetzt irgendwie die Kategorie Sommerroman nicht einführen. Das klingt immer so wie am Strand liegen und Bücher über den Strand lesen, ja? Also man müht sich nicht ab mit diesem Roman. Man kann ihn auch bei wärmeren Temperatur irgendwie lesen. Es ist ein unterhaltsamer Roman und zugleich auch ein politischer Roman mit Humorpotenzial. Das gibt es in der deutschen Literatur gar nicht so oft und das hat Thorsten Schulz gut hingekriegt.
Vielen Dank, Ursula Merz.
Gerne.
Mit ihr sprach ich über den Roman Skandinavisches Viertel von Thorsten Schulz, erschienen bei Klett-Cotta.
Brings the joy of spring to me. O'er the ocean's endless blue, he never fails. His path is clear and true. Perched upon a branch of.
Von den Erfahrungen einer jungen Studentin am Weimarer Bauhaus in den 20er Jahren handelt Blaupause, der beeindruckende Erstlingsroman von Theresia Enzensberger, der im letzten Jahr erschienen ist. 2019 wird das 100-jährige Gründungsjubiläum des Bauhaus gefeiert und nun legt ein weiterer Autor einen Roman über diese legendäre Institution vor, die die Moderne so umfassend geprägt hat. In seinem Debüt »Wenn Martha tanzt« erzählt Tom Saller ebenfalls von einer jungen Frau am Bauhaus, die mit Größen wie Walter Gropius und Paul Klee in Kontakt kommt und die den Ausdruckstanz für sich entdeckt. Jérôme Jaminet hat das Buch gelesen.
Martha ist schon ein sonderbares Mädchen. Sie wächst Anfang des 20. Jahrhunderts mitten unter Musikern in Turno, einer Kleinstadt an der polnischen Grenze, auf. Ihr Vater ist der örtliche Blaskapellmeister und doch scheint sie vollkommen unmusikalisch zu sein. Bis der Pianist Wolfgang, ein Freund der Familie, dem Rätsel eines Tages auf die Spur kommt.
Wolfgangs Blick wandert in die Ferne. Auf seinen Reisen ist er Menschen begegnet, die Musik in Farben gesehen haben. Er schlägt ein C an. Welche Farbe? Nicht so wichtig. Du hast einen Kreis gespielt. Fasziniert dreht Wolfgang sich auf der Klavierbank um. Ohne hinzusehen, den Blick fest auf Martha gerichtet, schlägt er einen Mollakkord an. Fragend neigt er den Kopf. Kugel. Ein Durakkord. Würfel. Du siehst es vor dir.
Martha entpuppt sich als auditiv-visuelle Synästhetin. Tonhöhen erkennt sie nicht, dafür nimmt sie Klänge als geometrische Formen wahr. Weil sie in der pommerschen Provinz keine adäquate Ausdrucksmöglichkeit für ihre außergewöhnliche Begabung findet, zieht es die junge Frau 1919 nach Weimar ans staatliche Bauhaus. Jene von Walter Gropius als Emblem einer neuen Zeit konzipierte, ästhetisch und scheinbar auch sozial fortschrittliche Kunsthochschule. Hier trifft Martha auf die Musikpädagogin Gertrud Gruno, die ihr schlummerndes Talent weckt, die ihr dabei hilft, die gehörten Figuren in Körperbewegungen zu übersetzen, die sie zur Ausdruckstänzerin macht. Und wenn Martha tanzt, dann zeichnet Paul Klee zuweilen ein Porträt von ihr. Auch andere Bauhaus-Koryphäen verewigen sich in der Kladde, die Martha stets bei sich führt.
Die schwarze Kladde ist Marthas ständiger Begleiter. Sie nimmt sie mit in den Unterricht. Auch andernorts liegt sie immer griffbereit. Persönlich und öffentlich zugleich. Im Vorkurs kritzelt Itten Sprüche aus der Mazdanan-Lehre hinein. Wenn sie in der Druckerei vorbeischaut, zeigt Feininger ihr mit wenigen Strichen, wie man Kirchen zeichnet. Und zwei Seiten weiter skizziert Gerhard Marx für sie den Entwurf einer Tasse. Martha selber schreibt, nicht immer viel, dennoch entsteht eine Art Chronik ihres äußeren und inneren Lebens am Bauhaus.
Wenn Martha tanzt, wird vom Verlag als Buch zum 100. Jubiläum des Bauhauses beworben. Anders als Theresia Enzensberger in ihrem letztjährig erschienenen Debütroman Blaupause macht der 1967 in Köln geborene Autor Tom Saller allerdings zu wenig aus dem Stoff. Zwar werden alle möglichen Bauhausthemen angerissen, die weltanschaulichen Konflikte zwischen progressiven und rechtskonservativen Kräften, die genderpolitischen Widersprüche, die rauschenden Feste und die sexuelle Experimentierlust von Johann Ittens spiritistischem Hippiekreis avant la lettre. Doch das alles fügt sich nicht zu einem organischen Ganzen, bleibt bloße Staffage. Dass auch die meisten Figuren nur als seelenlose Accessoires auftreten, ist noch hinnehmbar. Viel schwerer wiegt die Tatsache, dass Saller bei der Entwicklung von Marthas Liebesgespiel in Ella die Grenzen der künstlerischen Freiheit wissentlich gesprengt hat. Deren reales Vorbild war die erste Meisterfotografin Thüringens. Der Autor hat sie aus Plotgründen kontrafaktisch zu einer Sympathisantin des Nationalsozialismus gemacht und mit der historisch ebenfalls belegten Figur des Adolf Bartels vermählt. Der gilt als ein Vordenker Adolf Hitlers. Als Leser registriert man dann nur noch achselzuckend, dass einer der wenigen anderen Charaktere, die scharfe Konturen gewinnen, ein veritabler Einfallspinsel ist. Ich-Erzähler Thomas ist der vermeintliche Urenkel von Martha. Ein Germanistikstudent ohne Leidenschaft und Ehrgeiz, der die Würze in seinem Durchschnittsleben vermisst. In der Rahmenerzählung des Romans erfährt man, dass ihm Marthas Notizbuch beim Durchsuchen des Nachlasses seiner Großmutter Hedi in die Hände gefallen ist. Als er die Namen der Bauhausmeister liest, vermutet er sogleich Schlüpfriges.
Wie wahrscheinlich war es, Bilder und Zeichnungen einiger der berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts im Notizbuch meiner Urgroßmutter zu finden? Hatte sie die Künstler möglicherweise näher gekannt? Ich biss mir auf die Unterlippe. Oder sogar mit einem von ihnen eine Affäre gehabt?
Wenn Martha tanzt, handelt von der Suche nach eigenen Ausdrucksformen, einer Bestimmung im Leben und nicht zuletzt vom Wunsch, wahrgenommen zu werden. Thomas, selbst eher leistungsresistent, beginnt in der Familiengeschichte nach seiner Bedeutung zu kramen. Vielleicht ist er ja der indirekte Nachfahre eines Künstlergenies. Bevor er die Kladde mit den millionenschweren Unikaten bei Sotheby's versteigern wird, versucht er also anhand der Tagebucheinträge seiner Urgroßmutter die Vergangenheit zu vergegenwärtigen und sich ein Herkunftsbewusstsein zu erschreiben. Weil der Schreibstil aber über weite Strecken so holprig ist wie eine pommersche Landstraße, kann die lokale Kohärenz schon mal unter die Räder kommen.
Marthas Augen strahlen, sobald sie die in dicke Stifte oder Würfel geschnittenen Rüben entdecken. Auch Wolfgang isst mit Appetit. Er mag gar kein Fleisch und keine Eier. Außerdem meidet er Wolle.
Wolle soll ja auch nicht sehr bekömmlich sein. Gleiches gilt für die redundanten und kitschtriefenden Staccato-Sätze, in denen Salla seinen Ich-Erzähler die Beziehung der jungen Martha zu ihren Eltern beschreiben lässt.
Elfriede ist die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Martha fühlt beides, die Liebe zu Otto und zu Elfriede. Sie wird sie nie verlassen, die Liebe.
Mit dieser hausbackenen und gefühligen Passage ist der literarische Tiefpunkt leider noch nicht erreicht. Zwar ist, wenn Martha tanzt, ein weitgehend humorbefreiter Hintertreppenroman, aber wenn der Erzähler einmal witzig sein möchte, bemüht er geschmacklose Vergleiche.
Es ist nicht die Einrichtung, sondern die winzige Frau, die aufrecht in einem Sessel vor dem kalten Kamin sitzt, von der der Geruch ausgeht. Durchdringend, trocken, an etwas sehr Altes und Kostbares erinnernd. Vielleicht hat Howard Carter eine ähnliche Wahrnehmung gehabt, als er zum ersten Mal die Grabkammer Tutanchamuns betreten hat.
In dieser Szene, die am Vorabend von 9/11 in New York spielt, trifft Thomas gerade zum ersten und letzten Mal auf seine Urgroßmutter. Wie sich herausstellt, ist die anonyme Millionärin, die das Tagebuch ersteigert hat, niemand anderes als Martha selbst. Als sie, noch viele peinigende Seiten später, schließlich unter den Trümmern der Twin Towers begraben liegt, ist das poröse Romangemäuer längst kollabiert und dem Leser der Verdacht zur Gewissheit gereift, dass hier ein blutiger Anfänger deutlich mehr wollte, als er konnte.
Wenn Martha tanzt, heißt der Roman von Tom Salla. 287 Seiten, erschienen im List Verlag. Jérôme Jaminet hat ihn vorgestellt. Of battles won. From my heart, I thank you, friend, for this precious melody, for these sweet and pure tones, sweet and pure tones. From my heart, my friend, that should have me sing your song. Oh, summer guest, I'll miss you while you're gone. Vor 2 Jahren trat Thekla Schabi zum ersten Mal im deutschen Literaturbetrieb in Erscheinung, nämlich als Co-Autorin von Martin Walsers Roman »Ein sterbender Mann«. Die Begegnung mit Walser scheint sie, wie auch schon andere Frauen vor ihr, literarisch beflügelt zu haben. Mit Eingeständnis legt sie jetzt ihren ersten Roman vor. Und ein steiles Lob des noch immer hochaktiven, inzwischen 91-jährigen Großschriftstellers gibt ihr Rückenwind. Thekla Schabi, geboren 1968, ist Sinologin und hat mehrere Werke chinesischer Literatur ins Deutsche übersetzt. Von ihren eigenen literarischen Qualitäten konnte sie unseren Rezensenten Eberhard Falke allerdings nicht wirklich überzeugen.
Amelie hat Pech, besonders mit Männern. Als sie gerade ihrem Leben eine andere Wendung geben will, wird sie von einem Kampfradler umgemäht. Ihr Chef in einer Anwaltskanzlei für Wirtschaftsrecht gebärdet sich als ausgesprochen tückisches Ekel. Die Finanzminister von Bund und Ländern ermöglichen, wie Amelie herausfindet, Steuerbetrügereien zu Lasten der öffentlichen Kassen. Zudem wirkt die Tatsache, dass ihr Vater gerade dabei ist, ihre Mutter für eine viel jüngere sitzen zu lassen, nicht gerade als Lichtblick. Und dann erweist sich auch noch Mario, für den Amelie allmählich zarte Gefühle entwickelt, als erschreckend zwielichtige Gestalt. Schlimm genug. Trotzdem wirkt es als gehörige Überraschung, dass die Rechtsanwältin durch all diese Misslichkeiten nicht nur aus der Balance, sondern gänzlich auf die schiefe Bahn geraten konnte.
Riegel krachen, scheppern im Schloss. Dann geht die Tür auf. Im Türrahmen steht die Gefängniswärterin, die einzige, die Amelie als freundlich erlebt, weil sie sanfter als ihre Kollegen erscheint. Ihr Vollzugshelfer wartet auf sie. Wollen Sie kommen? Fragt sie.
Schon gleich zu Anfang von Thekla Chabis erstem Roman »Ein Geständnis« treffen wir die Heldin Amelie hinter schwedischen Gardinen an. Wie es so weit kommen konnte, das erzählt der Roman in der beliebten Technik im Kapiteltakt zwischen Gegenwart und Rückblick wechselnder Perspektiven. In den Gefängniskapiteln verrät Amelie dem Vollzugshelfer Herrn Blum mancherlei über ihren Gefühlshaushalt, zum Beispiel, dass sie sich in ihrem Leben und ihrer Arbeit zunehmend fremd gefühlt habe. In diesen Gesprächen lässt sich das Geständnis erkennen, von dem der Roman den Titel hat. Die anderen Kapitel beschreiben den Weg zu dem Verbrechen, für das Amelie zu drakonischen 9 Jahren Haftstrafe verurteilt wurde. Und natürlich wird erst ganz zum Schluss verraten, um welche Untat es sich dabei handelt. Kennzeichnend für Amelies Unbehagen in ihrer Existenz ist seine Unbestimmtheit. Irgendetwas fehlt ihr, doch sie weiß nicht recht was.
Als sie spät abends nach Hause kam, öffnete sie eine Flasche Rotwein, schenkte sich ein Glas ein und setzte sich an den Küchentisch. Da fiel ihr wieder die verrückte Frau aus dem Park ein. Vielleicht könnte sie auch einmal etwas Verrücktes tun, etwas wie Astrologie. Vielleicht würde sie dadurch Erklärungen für den Schwebezustand finden, in den sie vor einer ganzen Weile geraten war.
Amelie tut also das, was der Mensch so macht, wenn er seine Welt nicht zu verändern weiß, aber anders interpretieren möchte. Sie belegt einen Kurs, in diesem Fall Astrologie. Überhaupt findet sie viele der Anregungen, die ihr Beruf und Alltag nicht bieten können, in Geist, Kunst und Kultur. Beim Joggen hört sie Bach-Kantaten oder die Bagatellen von Beethoven. Dante-Verse kann sie auswendig rezitieren. Von ihrer Freundin Luna lässt sie sich über die kulturhistorischen Erlebnisreisen, die diese organisiert, auf dem Laufenden halten. Und wenn sie kulinarische Höhepunkte im Kreise weltläufiger Damen erleben will, muss sie einfach, wenn auch mit den üblichen töchterlichen Widerständen, ihre Mutter besuchen. Nur eben die Männer führen sich als grässliche Spaßverderber auf. Zunächst gilt das auch für Mario, den Amelie im Astrologiekurs kennenlernt. Doch der entpuppt sich dann zum Glück als begnadeter Musiker mit einem Hang zu romantischen Eskapaden. Zugleich gibt er sich störrisch als Verweigerer, der seine Talente nicht an die Massen verkaufen will.
Seine Radikalität hatte Reiz. Sie bewahrte ihn davor, sich wie Amelie in einer Mühle abzustrampeln, die zwar ihren Lebensunterhalt sicherte, dafür immer weniger mit ihr zu tun hatte. Wie kleingeistig, Marios Haltung mechanisch zu hinterfragen, dachte sie. Er ist ein Panthertier, verfangen im Sterbegeflecht, an Fluchtversuchen verzweifelt.
2 Dinge werden hier deutlich. Zum einen schätzt Amelie den unberechenbaren Mario als jemanden, der das verwirklicht, was sie selber nicht schafft. Zum anderen verraten diese Sätze, dass bei Thekla Chabis, wenn sie poetisch ambitiös wird, leicht mal was schief geht. denn dass sie den Panther, der in Rilkes Gedicht an den Stäben seines Käfigs vorüberstreift, nun in einem Stäbegeflecht zappeln lässt, wirkt doch eher komisch als bedeutsam. Aufblähungen dieser Art und andere Schwächen zeigen, dass bei den stilistischen Möglichkeiten dieser Autorin noch viel Luft nach oben ist. Allerdings gibt es auch bei der Darstellung von Amelies Entwicklung, die bei diffuser Selbstentfremdung beginnt und beim Verbrechen endet, manche Unschärfen und Unstimmigkeiten. Im Großen und Ganzen erscheint ihr Konflikt zwar nicht unschlüssig, aber sie kann ihn nicht wirklich treffend verkörpern, weil sie von ihrer Autorin nicht deutlich genug charakterisiert und gezeichnet wird. Die Ursache dafür ist, dass Thekla Chabi es nicht schafft, den Übergang von einem Handlungsstadium zum anderen motivisch klar zu entwickeln. Stilistisch schwankt sie außerdem oft zwischen Banalität und verschwurbelter Hochtönerei. Irgendwo auf der Welt gibt es eine Jury, die Preise für die schlechtesten Sexszenen in der Belletristik verteilt. Da wäre die folgende Sprachverrenkung wahrscheinlich nicht ohne Chancen.
Umschlungene Arme in weiches Gefieder gehüllt, trieben sie rücklings mit scheuen Schritten zugeneigt einander. Sein Blick drängte ihr lang ersehnt ins Herz. Süß ein Lächeln, auf ihren Lippen dann ein bebender Kuss. Sie spürte Blässe ihre Wangen einnehmen. Danach Leib, Schoß, Knie, Tränen rennend hinterließen heiße Spuren, und wie eine Entschlafene hinfällt, fiele auch sie.
Dass Amelie, die zuvor wenig Tatendrang gezeigt hat, plötzlich partout mit Mario schlafen will, lässt sich noch nachvollziehen. Dass sie, die stets vornehm Zurückhaltende, dem jungen Mann deshalb Viagra vom Schwarzmarkt aufdrängt, schon viel weniger. Und dass sie dann auch noch enttäuscht ein mafioses Komplott anzettelt. Aber lassen wir der Geschichte ihr letztes und einziges Geheimnis. Mag sein, dass die Autorin einen packenden, augenöffnenden Roman über die Selbstverwirklichungskonflikte hochqualifizierter, gebildeter und lebenshungriger junger Frauen im Sinn hatte. Doch der ist Thekla Chabi mit Eingeständnis nicht gelungen. Immerhin aber sind die Essenseinladungen bei Amelies Mutter sogar dann noch ein kulinarischer Genuss, wenn man sie nur vermittels von Buchstaben auf Papier miterleben kann.
Eberhard Falke über Ein Geständnis von Thekla Chabi, 272 Seiten, erschienen bei Piper.
Come, take my hand, let's undo the knots of the past. Where phantoms toss and turn, go further, deeper as the day is closing. Soft and fragile, there is grace in the dead of silence. As we dream, gentle hands are shaping.
Es ist eine Mammutaufgabe, der sich die beiden Herausgeber Roland Reuß und Peter Stengle seit über 20 Jahren widmen. Im Frankfurter Strömfeld Verlag erscheint die historisch-kritische Edition sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte von Franz Kafka. Und es ist ein editorisches Wunderwerk, das die beiden Herausgeber da vollbringen. Noch nie konnte man dem Schreibprozess des Genies, aber ebenso großen Zweiflers Franz Kafka so nahe kommen. Das liegt vor allem daran, dass Reuß und Stengle die fast kalligraphisch schöne Handschrift Kafkas als Faksimile in den Mittelpunkt stellen. Nun ist Kafkas drittes und letztes Romanfragment Das Schloss bei Strömfeld erschienen. Frank Hertwig stellt diese aufsehenerregende Edition vor.
So kennen wir den Beginn von Franz Kafkas letztem Roman, Das Schloss.
Es war Spätabend, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an.
Und das lesen wir in der neuen Ausgabe, die der Heidelberger Germanist Roland Reuß im Strömfeld Verlag veröffentlicht hat.
Der Wirt begrüßte den Gast. Ein Zimmer im ersten Stockwerk war bereit gemacht. Das Fürstenzimmer, sagte der Wirt. Es war ein großes Zimmer, mit zwei Fenstern und einer Glastüre zwischen ihnen, quälend groß in seiner Kahlheit.
Was ist hier passiert? Was wir jetzt lesen können, ist das Faksimile der Handschrift von Franz Kafka. Was wir früher gelesen haben, war diejenige Fassung, die Kafkas Freund Max Brod hergestellt hat, der bei allen Verdiensten um die Rettung von Kafkas Werken eben auch seinen Kafka durchsetzen wollte. Er verlegt kurzerhand den Beginn einige Seiten nach hinten und im Faksimile kann man darum auch schön in Brods Handschrift lesen: Hier beginnt der Roman Das Schloss. In den 1980er Jahren hat der S. Fischer Verlag verdienstvollerweise begonnen, Kafkas Werke kritisch zu edieren. Kritisch meint, sie mit allen Varianten zu präsentieren. Das ist bei einem Autor, der gerade seine Romane nie selbst druckfertig gemacht hatte, eine sinnvolle Entscheidung. Aber selbst bei Dichtern, die Endfassungen autorisiert haben, erzählen ausgeschiedene Versionen vom Schweiß der Produktion und gerade nicht vom Musenkuss, den das fertige Werk immer suggeriert. Auch in dieser S. Fischer-Ausgabe konnte man den ursprünglichen Anfang finden, aber eben in der Rumpelkammer des Apparats, wie Roland Reuß das nennt. Seine Ausgabe ist nun eine historisch-kritische. Das meint, die Varianten werden chronologisch markiert, sodass sich der Entstehungsprozess eines Textes bis ins Kleinste nachvollziehen lässt. Traditionellerweise zahlen historisch-kritische Ausgaben einen Preis. Berühmte wie Friedrich Beißners Hölderlin-Ausgabe aus den 1950er Jahren neigen zu unlesbaren Zeichenwelten, zu vielfältigen Verweissystemen, die einen uferlosen Text bändigen wollen, aber dabei selbst durch Anarchie gefährdet sind. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Faksimile. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber gegen Beißners philologische Wegweiser in Hölderlins Handschriftenlandschaften stand ein junger Mann auf, nicht einmal studiert und publizierte eine Faksimile-Ausgabe. Sein Name Edi Sattler. Und wo? Eben in diesem Strömfeld Verlag, der so etwas wie der Erbhüter der Faksimile-Ausgaben unter deutschsprachigen Verlagen geworden ist. Was kann das Faksimile besser? Es erdet das Verweissystem. Es schafft Orientierung im Augenschein, es materialisiert die Philologie, gibt er buchstäblich einen Kompass an die Hand. Es verhindert die Trennung zwischen Text und Variante, zwischen Werk und Apparat. Natürlich steckt dahinter eine Idee, vielleicht sogar eine Ideologie. Während die Beißners am Ende immer noch so etwas wie eine endgültige Lesefassung kreieren wollten, manchmal auch mit Gewalt, verflüssigen die Sattlers das abgeschlossene Werk und verwandeln es in pure Produktion. Der legitime Nachfolger vom Rebellen Sattler im universitären Gewand ist Roland Reuß und Kafka Das Schloss das perfekte Objekt. Zum einen natürlich, Kafka hat eine unglaublich lesbare Handschrift, eine wirklich öffentliche Schrift. Zum zweiten, dieser Text ist im Versuchsstadium stecken geblieben wie alle Kafka-Romane. Roland Reuß erzählt, Kafka habe in Der Verschollene seinen Helden gleichsam aus den Augen verloren. In Der Prozess schreibt Kafka Anfang und Ende gleich zu Beginn, findet jedoch keine tragende Verknüpfung. Jetzt, 1922, in Das Schloss, ist es eher die Rassanz, die Kafka zum Romanende tragen soll. Er will sich selbst durch Tempo überlisten.
Der Anfang des Schlossentwurfs ist ja in einer unglaublich schnellen Zeit niedergeschrieben worden. Und zwar, als Kafka eben in einem Erholungsurlaub nahe der tschechisch-polnischen Grenze in Spindlermühle war. Und man kann auch sehen, dass er noch die ersten Seiten mit Bleistift geschrieben hat. Das ist immer ein Zeichen bei Kafka dafür, dass es schnell gehen musste, dass er nicht eine normale Schreibsituation vorgefunden hat, sondern das war quasi ein Schreiben im Übergang.
Aber wieder bleibt Kafka stecken. Vollendung, das heißt ein abgeschlossenes Werk, ist ihm in der langen Form nicht gegeben. Und das macht das Faksimile sehr sichtbar. Max Brod und Malcolm Paisley, der Herausgeber der S. Fischer-Ausgabe, haben immer versucht, doch noch irgendwie eine Endfassung zu redigieren, um Ordnung in Kafkas Schreibstrom zu bringen. So schon bei der Eliminierung des doppelten Anfangs. Roland Reuss dagegen liest den ersten als Verdichtung, als Prolog, als eine Art Strukturvorgabe, die dann konkret entfaltet wird, also nicht als missglückten, fehlerhaften Auftakt, den Kafka quasi nur vergessen habe zu streichen. Aber man könnte ihn auch als ein Stocken lesen, eine Stauung, es geht alles zu schnell, alles ballt sich zusammen, schon nach 3-4 Seiten fällt der Held in Ohnmacht. Wie könnte das noch weitergehen? Es scheint, als habe Kafkas Versuch, sich selbst zu überlisten, dazu geführt, dass er sich selbst überrumpelt, ja, gleichsam überholt hat. Aber wie auch immer, gestrichen hat Kafka diesen ersten Anfang nicht. Ein anderes Beispiel für die neu gewonnene Transparenz. Es gibt eine explizite, von sadomasochistischen Schwingungen nicht ganz freie Sexszene beim ersten Treffen von K. und der Magd Frieda. Bis zu diesem Punkt schreibt Kafka seinen Roman in der Ich-Form, wechselt dann zur Distanzgewinnung ins Er und korrigiert anschließend Richtung Anfang. Alles absichtlich, sagt Roland Reuss.
Das Interessante ist jetzt, dass man sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen muss, dass er von Anfang an eine Ich-Erzählung machen wollte, sondern er wollte diesen Verfremdungseffekt erzeugen, der dadurch entsteht, dass ich etwas produziere, was eigentlich aus einer egozentrischen Perspektive geschrieben ist, ohne Wahrheitskriterium, also nur aus einer Innenperspektive, und das im Nachhinein dann überforme, dadurch, dass ich das in die dritte Person Singular setze. Man kann nicht einfach eine Ich-Erzählung in eine Er-Perspektive übersetzen, indem man nur die Personalpronomen ändert. Und dadurch entsteht dieses eigentümliche Schwanken, diese eigentümliche Irritation im kafkaschen Text, weil man eigentlich nie richtig weiß, was gilt.
Natürlich besteht die Gefahr, dass etwaige Fehler, ein Vergessen, ein Verschreiben, ja, simple Irrtümer oder Versehen mit Bedeutung aufgeladen, gleichsam überinstrumentiert werden. Als wäre immer alles mit Absicht geschehen. Die Wut des Verstehens hat der Philosoph Friedrich Schleiermacher diesen sinnstiftenden Gestus einmal genannt. Aber darüber lässt sich eben anhand einer historisch-kritischen Ausgabe trefflich streiten. Herausgeber und Leser benutzen die gleiche Quelle. Das Faksimile demokratisiert den Zugang zum Archiv. Und es erinnert daran, dass Dichtung immer mehr ist als nur ein abgeschlossenes Werk. Nicht nur, aber gerade bei Franz Kafka.
Der Schreibprozess selber war etwas, was für ihn eigentlich sowas wie die Essenz eigentlich seines Lebens selber war. Also er hat das ja auch mal gesagt, also mein Leben ist Literatur. Ja, nicht ich beschäftige mich in meinem Leben mit Literatur, sondern es ist Literatur. Und das kann man hier jetzt eigentlich ziemlich gut erkennen. Man kann es übrigens auch am Schwung der Handschrift erkennen. Es gibt ja keine, für mich jedenfalls keine vergleichbare Handschrift im 20. Jahrhundert, die derartig frei ist, also und souverän. Also es gibt keine Zwanghaftigkeit in den Buchstaben, Gestalten und so weiter, sondern es ist eigentlich eine ganz freie Handschrift, bei der jemand zum Ausdruck kommt, der eigentlich sich in seinen Gedanken im Schreiben realisiert.
Frank Hertwig über Franz Kafka, Das Schloss, erschienen in der historisch-kritischen Edition sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, herausgegeben von Roland Reuss und Peter Stengle. 1200 Seiten, Strömfeld Verlag. Wer einen genaueren Blick auf diese großartige Edition werfen möchte, kann das auf unserer Seite swr2.de tun. Dort haben wir zwei der Faksimiles aus Kafkas Schreibheften zum Schloss eingestellt. Schluss dieser Sendung wollen wir noch an Matthew Sweeney erinnern, den bedeutenden irischen Dichter und übrigens großen Verehrer Franz Kafkas. Vergangene Woche ist er im Alter von 65 Jahren gestorben. 1952 wurde er im County Donegal geboren. Seit den 80er Jahren veröffentlichte er Lyrikbände und Kinderbücher. Seine Gedichte sind unverwechselbar. Sie bewegen sich immer im Grenzgebiet zwischen Vertrautem und Unerhörtem. Sweeney selbst hat dafür den schönen Begriff des alternativen Realismus gefunden. Der deutsche Dichter und letztjährige Büchnerpreisträger Jan Wagner hat bei Hansa einen Teil von Sweeneys Werk ins Deutsche übertragen. 2008 den Auswahlband Rosa Milch und im letzten Jahr Hund und Mond. In seinem sehr berührenden Nachruf für die FAZ schreibt Jan Wagner: Alle Begegnungen mit Matthew Sweeney waren auch Audienzen bei einer schier grenzenlosen Imaginationskraft, bei der Fabulierlust eines Mannes, der wusste, dass die Welt nie ist, was sie scheint und dass man als Dichter eingeladen ist, sie zu verwandeln, mit ihr zu spielen. Sweeneys Gedichte sind unwiderstehliche Einladungen an den Leser und immer haben sie auch etwas Erzählerisches an sich, erinnern an die Schnurre, die spätabends erzählt wird. Das »Komm, setz dich zu uns und höre«. Ungezählt sind die Gestalten, denen man begegnet. Ein einäugiger Philosoph in Kathmandu, gleich mehrere furchteinflößende blonde Zwillinge, Ladendiebe im Ruhestand, Friseure und Schatzsucher, Kapitäne und Erhängte, Versicherungsagenten zu Pferd in der Wüste, Kanalbauer und einarmige Kneipenwirte, Pokerspieler und Honighändlerinnen. Jedes einzelne von Sweeneys Barthaaren war ein Sensor für das Wunderbare und nichts wäre fataler gewesen, als wegen einer schroffen Wendung zu übersehen, dass Matthew Sweeney als Dichter wie als Mensch sich den Dingen mit größter Zärtlichkeit zuwandte, ja, dass er selbst von großer Empfindsamkeit war. Allen Kleinigkeiten zugeneigt und allen Wesen. Auch in seinen lyrischen Widmungen all den Toten, zu denen er sich nun selber hinzugesellen muss. Mit der deutschen Wendung »Alles Gute« pflegte Matthew Sweeney, seine englischen Briefe gelegentlich abzuschließen, aber nichts scheint mehr gut. Am vergangenen Sonntag haben die Poesie, die Güte, der herrliche Irrwitz, die Herzlichkeit und die alles verwandelnde Fantasie einen ihrer staunenswertesten Botschafter auf Erden verloren. Das schreibt Jan Wagner in seinem Nachruf auf Matthew Sweeney für die FAZ. Und er hat auch dieses Gedicht aus Sweeneys noch unveröffentlichtem Gedichtzyklus »The Owl« übertragen. Niemand weiß, wohin ich gehe, nicht einmal ich, obwohl die Eule, die ich gestern Nacht hörte, mich vielleicht in jene Gegend führen wird und dort die Wächter herausruft, auf dass sie einen Kreis um mich bilden, mich willkommen heißen. Das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Heute haben wir diese Bücher vorgestellt. Nichts, was uns passiert von Bettina Wilpert, Verbrecher Verlag. Skandinavisches Viertel von Thorsten Schulz, Klett-Cotta. Wenn Martha tanzt von Tom Saller, List Verlag. Ein Geständnis von Thekla Schabi, Pieper. Und Das Schloss von Franz Kafka, erschienen in der historisch-kritischen Edition sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, herausgegeben von Roland Reuß und Peter Stengle, Strömfeld Verlag. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de. Nach den Nachrichten geht es um 18.20 Uhr weiter mit dem Hörspiel am Sonntag und da gibt es heute die Zauberflöte ganz ohne Mozart. Schikaneders Text einmal ganz pur, ein neuer Blick auf den Opernklassiker. Die Musik kam heute von dem isländischen Singer-Songwriter Ásgeir Trausti, In the Silence heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. I made a shelter for my soul.